Ich freue mich, dass du da bist und dass du dich auf den Weg gemacht hast und hast gesagt, hey, Sonntag ist mein Tag. Ja, da bin ich in der Gemeinde zu finden. Und wir starten heute Morgen in eine neue Predigtreihe. Die wird sich über 4 Sonntage erstrecken. Ja, das ist die Predigtreihe FAQ. Ja, also auf Deutsch häufig gestellte Fragen. Ja, wir hatten euch gebeten, über die letzten Wochen, ja, in eine Box, ja, eure Fragen einzuwerfen. Ja, die euch so bewegen, ja, Lebensfragen, Glaubensfragen, und daraus haben wir praktisch 4 Themen geordnet und da werden wir heute Morgen den Start machen. Ich muss euch sagen, sind sehr spannende Themen, auch sehr herausfordernde Themen, eigentlich auch Themen, die man eigentlich gar nicht in einer Predigt beantworten kann, aber ich glaube, wir können ganz wichtigen Gedanken auf die Spur kommen. Und heute Morgen lautet das Thema: Warum Leid? Ja, es geht also um das Thema des Leidens. Ja, warum ist das Leid überhaupt da und wie sieht das damit aus? Und wir wollen uns also heute Morgen, ja, an dieses Thema heranwagen. Und ich bin mir von vornherein schon bewusst, dass 30 Minuten Predigt eigentlich unmöglich, ja, dazu dienen können, um dieses Thema allumfassend darzustellen. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, ist die Frage nach dem Leid in der Welt eine Frage, die gibt's nicht erst seit gestern. Sondern das ist eigentlich eine Frage, die bewegt eigentlich, ja, den Menschen schon so lange, seit es ihn eigentlich gibt. Und wenn ich also heute Morgen behaupten würde, dass ich die Antwort habe auf diese Frage, dann würde ich ein Lügner sein. Ja, das ist gar nicht möglich, ja, das in dieser Weise hier darzustellen. Aber ich glaube, dass wir einige wichtige Beobachtungen machen können und die wir miteinander teilen können, um dieser Frage auf die Spur zu kommen. Ja, um eine Ahnung, um eine Einordnung davon zu bekommen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mich mit diesem Thema für die Predigt heute Morgen beschäftigt habe, ist, dass eigentlich die Frage nach dem Leid keine christliche Frage ist, sondern eigentlich ist es eine ganz tiefe menschliche Frage. Ja, also eine Frage, die sich eigentlich jeder Mensch stellt, egal ob er nun Christ ist oder auch nicht. Ja, das ist etwas, das beschäftigt uns alle. Und wenn man dann mal reinschaut in die Literatur und sich mit diesem Thema beschäftigt, wenn man das googelt, ja, dann stellt man fest, dass also alle Philosophien und Religionen dieser Welt, ja, mit dieser Frage ringen, ja, und genauso versuchen, irgendwie eine Antwort darauf zu finden. Und dann gibt es verschiedene Antworten, verschiedene Varianten, wie man denn mit diesem Thema umgeht und wie man sich denn zu diesem Thema verhält. Da ist zum Beispiel die Esoterik. Die Esoterik, ja, die geht davon aus, dass alles göttlich ist, dass wir auch göttlich sind, ja, und dass das Göttliche alles eins ist in dieser Welt, und da passt das Böse und das Leiden überhaupt nicht hinein. In der Esoterik wird das Leiden als Illusion bezeichnet. Ja, also das ist irgendwie eigentlich nicht da. Ja, man tut so, als wenn man eigentlich nichts damit zu tun hat. Im Hinduismus ist das Leiden einfach nur Karma. Ja, Schicksal, ist halt so. Ja, und dann muss jemand in seinem Karma drin bleiben, und wenn man ihm sogar dann irgendwie noch hilft, ja, dann könnte es sogar schwierig werden, weil es sein Karma, ja, irgendwie verändern könnte und am Ende Schwieriges herauskommen kann. Der Atheismus, der ist ganz schlau. Ja, die versuchen also auch da eine Frage, also eine Antwort drauf zu geben, und mit der Antwort, die der Atheismus gibt, verbirgt er eigentlich, dass er eigentlich keine Antwort hat. Ja, dass es eigentlich auch im Atheismus keine Antwort gibt, denn das Einzige, was der Atheismus sagt, ist, dass das Leid zu einer Schlussfolgerung führt, nämlich, dass es Gott nicht geben kann. Aber das ist eigentlich keine Antwort. Ja, damit ist noch keinem geholfen, ja, der im Leid drinsteckt, einfach zu sagen, es gibt keinen Gott, na toll. Ja, was bringt mir das jetzt, wenn ich am Leiden bin? Und es ist schon interessant für mich, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt und dann gerade diese Antwort des Atheismus hört. Der Atheismus, der ja von einem evolutionistischen Weltbild ausgeht, da frage ich mich, eigentlich müsste es für einen Atheisten überhaupt kein Problem sein, dass es Leid gibt. Denn wenn man von der evolutionistischen Denkweise herkommt, dann heißt es, der Stärkere überlebt. Das heißt, der Schwache, dass der untergeht, kaputt geht und es nicht schafft, ist was ganz Normales. Also, wenn ein Atheist da ist, der braucht sich über das Leid gar nicht beschweren. Das gehört einfach zu seiner Logik mit dazu. Das muss ja so sein. Also, es gibt also da verschiedene Denkansätze. Dann gibt es noch den Humanisten, der sowieso nur an das Gute in den Menschen glaubt. Und der Humanist ist schockiert, wenn auf einmal Böses passiert. Wenn auf einmal Leute bestialische Dinge tun, dann weiß der Humanist nicht mehr weiter, stottert nur noch und ja, guckt doof in die Ecke. Weil das einfach nicht zu seinem Weltbild passt. Ja, weil der Mensch doch eigentlich gut ist. Also dieser kurze Exkurs, der zeigt uns, dass diese Frage viel diskutiert ist. Und dass in dieser Frage viele Leute versuchen, irgendwelche Antworten zu geben. Was ich heute Morgen tun möchte, ist nicht, dass ich irgendwas verteidige gegenüber irgendwelcher anderen Position. Sondern ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen der biblischen Antwort auf die Spur kommen. Welche Antwort gibt uns denn die Bibel? Welche Leitlinien gibt uns die Bibel, um ja mit dem Leid umzugehen? Das ist was ganz Wichtiges. Und am Ende werden wir das sehen. Und ich bin davon überzeugt, dass die christliche Antwort auf das Leid die beste Antwort ist, die es in dieser Welt gibt. Weil die anderen Philosophien eigentlich keine Antwort bieten. Wollen wir mal gemeinsam hineinschauen? Wir stellen fest, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass die Bibel das Thema nicht ignoriert oder ausblendet. Ganz im Gegenteil, es ist sogar so, dass die Bibel das Leid in einer ehrlichen Brutalität darstellt. Manches Mal ist es so, es gibt Abschnitte in der Bibel, die sind kaum zu ertragen. Ja, die sind kaum auszuhalten, weil das Leid und weil ja die ganze Grausamkeit in der Welt mit so einer Ehrlichkeit dargestellt wird, dass man fast denkt, oh, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und das sind die ehrlichen Fragen, die da gestellt werden. Zum Beispiel in Habakuk. Der Prophet, der stellt diese Frage und schreibt, da heißt es hier in Habakuk 1, Vers 3, warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Da wird diese Frage gestellt. Und wir könnten jetzt eine ganze, ja, lange Bibelarbeit machen, aber wie gesagt, ich bin ja zeitlich begrenzt heute Morgen. Aber dann würden wir feststellen, dass nicht nur Habakuk diese Frage stellt und sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Nein, es sind ganze Bücher, die sich damit beschäftigen. Das Buch Prediger zum Beispiel. Der Prophet Jeremia, ja, beschäftigt sich mit dieser Frage. Ja, das Buch der Klagelieder, ja, das hatte schon einen Namen drin, dass es mit dem Leid, ja, ringt. In den Psalmen finden wir ja an vielen Stellen Klagepsalmen, ja, wo genauso die Konfrontation mit dem Leid verarbeitet wird. Und dann nicht zuletzt das Buch Hiob, das ja dieses Thema in sich trägt. Überall sehen wir an diesen Stellen, die wir finden in der Bibel, dass also das Leid in der Welt vorhanden ist, dass es da ist. Und all diese Texte, die wir lesen können in der Bibel, ja, vermitteln und verstärken eine wichtige Botschaft. Nämlich die Botschaft, dass wir in einer kaputten und kranken Welt leben. Ja, das kommt da immer wieder zum Ausdruck. Und dann ist es interessant, wenn wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen, wo von der Schöpfung gesprochen wird. Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 31, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Das ist der Ausgangspunkt, ja, den die Bibel uns aufzeigt. Und genauso wie es hier steht, ist es auch gemeint. Gott schuf Gutes. Gott schuf Gutes. Er schuf nicht das Leiden und er schuf auch nicht das Böse. Er schuf eine gute Welt für uns Menschen. Und der Mensch war ebenso gut. So wird es sogar beschrieben. Es war sehr gut. Besser geht's gar nicht. Eine Eins. Geschaffen nach dem Bilde Gottes. So beschreibt uns die Bibel das. Mit einer Beziehung zu dem Schöpfer, mit einer Beziehung zu dem Schöpfer, der uns große Freiheit gibt. Und das, was uns schon am Anfang der Bibel geschildert wird, zeigt uns ganz deutlich, dass wenn Menschen ein Bild von einem Gott haben, der Leid und Leidvolles über die Menschen bringt, dass dieses Bild dem biblischen Gottesbild widerspricht. Das passt einfach nicht zusammen. Und dann lesen wir, dass Gott dem Menschen den Auftrag gibt, über die Schöpfung zu herrschen. 1. Mose 2, Vers 15, da heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden und er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Das heißt, Gott gibt ihm die Aufsicht und überträgt ihm Verantwortung für die Schöpfung. Der Mensch hat ein Mandat zum Herrschen. Und dieses Mandat zum Herrschen wird gerade da sichtbar, wo der Mensch beauftragt wird, den Tieren Namen zu geben. Das ist eine Herrschaft, die ausgeübt wird. Ja, er ist der, ja, der die Namen gibt, der Zuordnung bringt. 1. Mose 2,19 lesen wir davon. Ja, er brachte alle Landtiere und Vögel, die aus dem Erdboden, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Also hier wird genau diese Herrschaft ausgeübt. Wir sehen hier etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass der Mensch eine herausragende Stellung hat, die vor allem darin sichtbar wird, dass der Mensch mit einem freien Willen geschaffen wurde. Warum? Gott wollte den Menschen als ein Gegenüber. Als ein Gegenüber und als ein Gegenüber, das sich frei entscheiden kann, weil Gott möchte keine Roboter. Ja, sonst könnte er sich auch einen Lebenklotz irgendwo hinstellen und mit dem reden, ja, und der gibt dann immer Antworten, die gerade passend sind. Liebe ist nur dann echt, wenn sie aus freien Stücken geschieht. Und als Gott, der Liebe ist in Person, so beschreibt ihn die Bibel, kann er nicht anders, dass er ein Gegenüber schafft, das die freie Entscheidung hat, zu lieben oder auch nicht. Das Risiko steckt da drin. Und das ist richtig doof. Mancher stört sich daran und sagt, hätte Gott nicht einen Menschen schaffen können, ja, der nur so, ja, nur zum Guten fähig ist und der sich nicht so Böses tun kann. Nein, das wollte Gott gar nicht. Gott wollte ein reifes, ja, eigenständiges Gegenüber haben, das auf seine Liebe antworten kann. Mit dem Risiko, dass es auch nicht antwortet. Das wollte Gott, das war Gottes Absicht. Da sehen wir mal, wie hoch Gott den Menschen ansetzt. Wir sind nicht einfach nur irgendein Geschöpf, wir sind nicht nur irgendein Tier. Nein, wir sind die Krone der Schöpfung, wir sind was ganz Besonderes, wir sind das Gegenüber Gottes, geschaffen nach dem Bilde Gottes. Das war sein Ziel, das war das, was er immer wollte. Nun ist leider, und so beschreibt uns die Bibel das sehr ehrlich, das tatsächlich geschehen, dass nämlich der Mensch sich dagegen entschieden hat. Dass er diese Liebe abgelehnt hat. Die Bibel nennt diesen Moment, als das geschah, den Sündenfall. Fall deswegen, ja, weil alles zu Bruch ging in dem Moment. Und Sünde, weil das Ziel, das Gott gesetzt hatte für die Beziehung mit dem Menschen, total verfehlt wurde. Das ging richtig in die Hose. Und das war ein Moment, der alles verändert hat. In diesem Moment, und das ist ganz wichtig bei diesem ganzen Thematik, mit der wir uns beschäftigen, ist das Mandat der Herrschaft, das der Mensch bekommen hatte, abgetreten worden an die Schlange. Abgetreten an die Person, die in der Bibel auch Satan genannt wird. Da wurde die Herrschaft übertragen auf ihn. Diese Schlange hat mit einer List den Menschen betrogen, aber es ist ganz wichtig, das auch zu verstehen, dass der Mensch nicht das Opfer ist. Er ist der Täter, denn der Mensch hätte sich anders entscheiden können. Die Entscheidungsfreiheit war immer noch da. Ja, man hätte auch anders reagieren können. Es wäre die Möglichkeit da gewesen, Nein zu sagen. Denn so hat Gott uns angelegt, ja, mit der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Es ist ganz interessant, im 1. Mose, gleich nach diesem Sündenfall, lesen wir etwas im 4. Kapitel, ja, und da wird uns beschrieben von Kain, ja, das ist mit dem Brudermord und so, da wird uns hier beschrieben, ja, da redet Gott zu ihm, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen, wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür, sie will dich zu Fall bringen, du aber herrsche über sie oder beherrsche sie. Da ist dieser Herrschaft wieder da. Er sagt, du kannst dich anders entscheiden. Du kannst einen anderen Weg gehen. Der Mensch hat einen freien Willen. Er kann das Gute wählen. Aber durch diesen Sündenfall kam es zu einem Herrschaftswechsel. Und dieser Herrschaftswechsel, wie ich ihn eben beschrieben habe, brachte Tod, Leid, Krankheit, Unordnung und Chaos in diese Welt. Das alles kommt daher, weil der Mensch eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und es eigentlich bis heute immer wieder tut. Und in dem Moment brach, ja, das alles hinein in diese Welt. Und Jesus beschreibt das Tun dieser Schlange, die jetzt diese Herrschaft ausübt, oder den Satan, wie er in der Bibel auch genannt wird. Das bedeutet im Deutschen nichts anderes als ein Durcheinanderbringer. Denn das ist es, was passiert. Alles wird durcheinander gebracht. Und Jesus beschreibt das Tun, ja, dieser Schlange in Johannes 10, Vers 10 mit den folgenden Worten. Er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um Verderben zu bringen. Genau, das ist das, was wir sehen im Moment in dieser Welt. Da leben wir. Daraus lässt sich ableiten, dass die Situation in dieser Welt, in der wir uns heute befinden, mehrheitlich daher rührt, dass der Mensch falsche Entscheidungen trifft. Und wie ich schon gesagt habe, das ist bis heute so. Wir Menschen haben uns mit der Macht der Sünde infiziert. Der Apostel Paulus beschreibt das im Römerbrief mit den folgenden Worten. Er sagt, alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also das, was Gott dem Menschen gegeben hat, ist ihm ein Stück verloren gegangen. Und deswegen dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir die Verantwortung für Kriege, für Mord und für Totschlag in dieser Welt, ja, für Betrügereien, für Naturkatastrophen und all diese Dinge, dass wir diese Schuld Gott in die Schuhe schieben. Das sind menschengemachte Probleme. Tut mir leid, wenn ich da so ehrlich sein muss, aber es ist nun mal so. Der Mensch ist die Quelle des Bösen. Und mit ihm ist die ganze Schöpfung in einem gefallenen Zustand. Die ganze Schöpfung ist damit beeinträchtigt, ja, in dieser Entscheidung, die damals gefällt wurde. Das sehen wir am Klimawandel, das sehen wir an den Unwettern, ja, die immer wieder kommen. Die Schöpfung ist in Unordnung geraten. Ja, so wie der Mensch in Unordnung geraten ist, ist genau, ja, die ganze Schöpfung in diese Unordnung mit hineingekommen. Paulus beschreibt das so markant im Römerbrief 8. Kapitel Vers 19. Er sagt, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Sie wartet auf den Moment der Wiederherstellung. Sie wartet auf den Moment der Erneuerung. Das alles, ja, was wir da sehen, sind Folgen, weil der Mensch seinen Platz verloren hat und weil die Schlange die Herrschaft über diese Welt ausübt. Natürlich kommt da ganz schnell die Frage, warum lässt Gott das denn eigentlich zu? Wie kommt das denn eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass hinter dieser Frage etwas Großartiges steckt, nämlich die Tiefe der Entschlossenheit Gottes. Klingt vielleicht erstmal komisch, aber da kommt Entschlossenheit Gottes zum Ausdruck. Warum? Das zeigt nämlich, dass Gott die Freiheit des Menschen so wichtig ist, dass er sie nicht beschneidet, um irgendwie eine kurzfristige Lösung des Problems für das Leid hervorzubringen. Gott ist die Freiheit des Menschen so wichtig. Gott lässt es also zu, ja, in dem Sinne, dass er auf das Risiko geht, dass Menschen falsch liegen können. Gott ist der Mensch so wichtig, dass er ihn diesen freien Willen lässt. Und das ist nicht nur, wenn es um das Leid geht, wenn es um diese Frage geht, sondern es gibt noch andere Bereiche, wo Gott den Menschen so sehr mit einbezieht. Ob es darum geht, ja, wenn es um sein Wort geht. Mancher stößt sich daran, dass die Bibel so menschlich ist, ja, dass sie halt nicht vom Himmel gefallen ist und einfach wie ein goldenes Buch uns auf den Teppich fällt. Nein, dieses Buch ist so menschlich, manchmal auch so schwierig, manchmal auch so unbegreiflich. Aber auch da ist es so, dass Gott den Menschen mit einbezieht. Und das ist auch bei seinem Wirken so. Gott will uns Menschen in sein Wirken mit einbeziehen. Und Gott tut manchmal Dinge nicht, weil wir nicht aus dem Quark kommen. Aber warum tut er das? Weil wir ihm so wichtig sind und weil er 100% auf die Zusammenwirkung mit uns setzt. Wir sind ein Gegenüber für ihn, das immer noch. Und deswegen, ja, ist ihm das so wichtig, mit uns zusammenzuarbeiten. Gott hat uns nicht entmündigt und will das auch nicht tun, sondern er möchte, dass wir Verantwortung wahrnehmen und gute Entscheidungen treffen. Und dafür gibt er alles. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er gibt sich selbst dafür. Wenn wir meinen, dass Gott das Leid egal wäre, dann haben wir Gott nicht verstanden. Dann haben wir nicht begriffen, was die Bibel über ihn sagt. Da lesen wir schon gleich am Anfang der Bibel, im 1. Mose, im 6. Kapitel, da wird schon uns ein Hinweis gegeben, wie Gott über das Leid in dieser Welt empfindet. Da wird hier beschrieben und gesagt, der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Hier geht es in erster Linie nicht darum, dass Gott den Menschen doof findet, sondern es geht darum, dass Gott über das Handeln des Menschen tiefen Schmerz empfindet. Hier wird im Hebräischen eine zutiefst emotionale, intensive Empfindung geschildert. Daher ist sein Plan nicht Vernichtung, nein, es ist Rettung. Das ist sein Plan. Davon reden die ganzen Propheten im Alten Testament. Und die ganzen Geschichten, die wir im Alten Testament hören, ja, von dem, was da alles so passiert, die dienen dazu, um die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen vor Augen zu stellen. Wer also meint, Gott würde das Leid verursachen und würde Leid in unser Leben bringen, der hat nicht verstanden, wie entschieden Gott gegen das Leid angeht und wie entschieden er gegen das Leid ankämpft. Ich will uns mal einen Abschnitt lesen, der das sehr deutlich auf den Punkt bringt, nämlich aus Jesaja 53. Es ist ein Zeugnis der Entschiedenheit Gottes im Umgang mit dem Leid. Da heißt es hier, Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus dem trockenen Boden. Hier ist von Jesus die Rede, prophetisch. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Und er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt und er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist eine klare Botschaft, die hier uns weitergegeben wird. Das Kreuz ist ein Zeichen, dass Gott durch und durch gut ist und dass er alles, aber wirklich alles unternimmt, um die Zerstörung, die durch den Sündenfall in diese Welt gekommen ist, wieder gut zu machen. Das Kreuz bricht die Herrschaft der Sünde über diese Welt. Und wo wir zum Kreuz kommen und wo wir da ankommen bei ihm, da wird auch in unserem Leben wiederum ein Herrschaftswechsel vollzogen. Wir werden wieder eingesetzt in den Stand, in dem wir eigentlich geschaffen wurden, nämlich als Söhne und Töchter Gottes, als Könige und Priester. Und dann wird uns gesagt in Matthäus 28, Jesus redet hier ganz am Ende, bevor er seine Jünger dann alleine lässt. Da sagt er, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und was macht er anschließend? Er sendet die Jünger aus mit dem Mandat, diese Herrschaft Jesu in die Welt hineinzutragen. Deshalb redet Jesus immer wieder vom Reich Gottes. Die Botschaft Christi ist viel mehr als Bekehrung. Da geht es viel mehr darum, um viel mehr als nur darum, komm zurück zu Jesus. Es geht um eine Wiederherstellung auf allen Bereichen. Gott will nicht nur dein Leben wiederherstellen, er will die Gesellschaft wiederherstellen. Ja, er will die Natur wiederherstellen. Wenn wir uns Jesus zum Vorbild nehmen für unser Leben, dann sollten wir Christen die Ersten sein, die für Gerechtigkeit aufstehen in dieser Welt. Wir sollten die Ersten sein, die für Umweltschutz aufstehen in dieser Welt. Wir sollten die Ersten sein, die für Frieden sich einsetzen in dieser Welt. Denn Jesus selbst hat uns das Mandat dazu gegeben. All das sind wichtige biblische Linien, die wir ziehen können und die wir ziehen müssen, damit wir eine richtige Ausrichtung bekommen, um über dieses Leid zu reden. Nun ist aber das große Problem, dass wir bei aller theoretischen Betrachtung über das Leid in unserem Leben das anders wahrnehmen und den Schmerz empfinden. Wir erleben, dass Menschen krank werden, selbst die, die Jesus lieb haben. Wir erleben, dass Menschen mit unheilbaren Krankheiten infiziert werden. Und dann wird gebetet wie die Weltmeister und irgendwie passiert nichts. Wir erleben, dass sogar Kindern Grausamkeiten angetan werden in dieser Welt, dass Unschuldige leiden und all diese Dinge. Und ich glaube, dass gerade in den Momenten, wo das Leiden ja sinnlos scheint, dass es da besonders quält. Dass man da besonders irgendwie herausgefordert ist. Und glaub mir, ich selbst kenne diese Frage aus eigener Erfahrung. Und das Schöne ist, dass in der Bibel diese Fragen auch gestellt werden. Warum muss jemand, der Gott liebt, leiden? Warum? Was soll das eigentlich? Ich muss sagen, dass ich eigentlich keine Antwort darauf habe heute Morgen. So ehrlich will ich sein vor euch. Aber ich weiß, dass viel wichtiger als eine konkrete Antwort die Frage ist, wie gehen wir mit der Situation denn um? Ja, wie gehen wir damit um? Was machen wir denn damit? Es ist nämlich entscheidend, dass wir auf das hören, was die Bibel und Gott selber sagen, weil wir, wenn wir das nicht tun, wir Gefahr laufen, dass unser Glaube auf dem aufbaut, was wir nicht haben. Ja, und dass wir mit dem Mangel, der in unserem Leben da ist, auch Mangel an Gesundheit, an Stärke, an Kraft, dass das unser Leben definiert. Und was passiert dann? Dann wird unsere Theologie von unserer Erfahrung bestimmt und nicht von der Bibel. Und das ist gefährlich. Ja, dann kommen wir in eine Schieflage hinein. Und dann gibt es solche Dinge, ja, dass mancher Schlussfolger zum Beispiel aus dem Satz, den wir im Römer 8, Vers 28 finden, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dann sind da Leute, ja, die also da meinen, dass dieses Leiden, dass sie also zum Guten mitwirken, ja, dass also das irgendwie meint, naja, Gott, der bringt das in unser Leben hinein, um Gutes hervorzubringen, als wenn Leid so ein Erziehungsmittel Gottes wäre. Ja, du spurst nicht richtig, bäm, da kriegst du Krebs, damit du mal wieder klar siehst. Ich habe mich gefragt, wenn Christen so ein Gottesbild haben, dass sie meinen, dass Leid zur Erziehung dient, dann frage ich mich, wie pervers ist dein Gott? Ich meine, wie seltsam wäre das, wenn ich meiner Tochter das Bein brechen würde, um zu sagen, jetzt will ich, dass du mal Geduld lernst. Ja, damit du nicht mehr so schnell laufen kannst. Sollst du Geduld lernen, ich breche dir beide Beine. Ja, aber ich meine das ganz lieb. Ja. Dann würdet ihr alle sagen, der Schröder hat eine Macke. Ja, ihr würdet mich ins Gefängnis, ja, der Malte, der würde mich noch nicht mal verteidigen. Ja. Weil das so bescheuert wäre. Ja, und manche haben so ein Gottesbild. Welcher Vater würde das denn tun? Natürlich, und das will ich nicht vernachlässigen, natürlich ist Gott auch ein Vater, der uns erzieht. Aber ich lese aus meiner Bibel heraus, dass er dazu andere Mittel hat, als Leid in unser Leben zu bringen. Weißt du ein Mittel, ja, das Gott benutzt in deinem Leben, um dich zu erziehen? Du brauchst nur mal an deine Seite gucken. Ja, der neben dir sitzt, der hinter dir sitzt. Das sind so Mittel, um uns zu erziehen. Ja, um uns in unserem Charakter zu schulen. Aber Gott bringt nicht Leid in unser Leben hinein, ja, um uns so, ja, zurechtzubringen. Mancher sagt auch, ja, durch Leid kann man ja was lernen. Ja, das kann man schon. Kann man aber auch nicht. Ja, das ist eine Entscheidungsfrage. Wie gehe ich mit dem Leid um? Man kann im Leid auch ganz bitter werden. Es gibt auch Leute, die leiden und die kreisen nur noch um sich. Ja, da bist du nur noch mit deiner Krankheit, nur noch mit deinem Schmerz beschäftigt und hast nicht mehr den Blick für den anderen. Beziehungen gehen kaputt, Familien werden zerstört, weil einer leidet und nur noch sich im Blick hat und bitter wird und unerträglich wird. Ja, man kann aus Leid lernen. Ja, kann man, muss man aber nicht. Das ist eine Frage der Entscheidung, ja, wie ich damit umgehe. Deswegen ist diese Frage so wichtig. Und wenn ich meine Bibel lese, dann stelle ich fest, Gott bringt nicht Leid in unser Leben hinein, um uns zu erziehen. Aber, und das ist ganz wichtig, aber Gott ist im Leiden mit uns. Das ist wichtig. Psalm 23 wird uns das gesagt. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn der Herr ist bei mir. Er ist an meiner Seite. Gott gebraucht nicht das Leid, sondern er begegnet uns im Leid. um uns zu verändern, um uns zu stärken, um uns zuzurüsten, weil die Nähe Gottes die Kraft hat, unser Herz stabil zu machen, weil die Nähe Gottes die Kraft hat, unser Herz zu heilen und auch unseren Körper. Es ist interessant, mancher argumentiert mit Hiob und sagt, ja, Hiob, der arme Kerl, ja, da war es doch genauso. Es ist interessant, wenn man sich mit Hiob beschäftigt. Leider kann ich nur hier ein kleines anderes geben, was Hiob angeht. In 42 Kapiteln geht es um das Leid. Dann wird geklagt und dann alles dargelegt. Die Freunde, die meinen es gut und am Ende war es dann doch irgendwie daneben. Das zeigt uns, wie komplex das Thema ist. Man kann nicht einfach plakative Antworten geben. Da gibt's kein Schwarz und Weiß. Wer das macht, der macht's sich zu einfach. Das ist zu komplex. Und das Interessante ist, dass das Thema Leid so aufgearbeitet wird und so im Zentrum steht dieses Buches und am Ende gibt es keine Antwort. Das ist schon interessant. Zumindest gibt es nicht die Antwort, die uns gefallen würde. Das ist interessant, als Gott zum Reden kommt, 39. Kapitel fängt Gott an zu reden, dann nimmt Gott das Leiden überhaupt nicht in den Mund. Er nimmt gar keinen Bezug darauf. Er spricht das noch nicht mal an. Da kommt das Leiden gar nicht zum Vorschein. Das heißt, Hiob bekommt keinen Grund, die Qual rechtfertigt. Weil das steckt doch dahinter, hinter dieser Frage, dass ich das rechtfertigen will, was mir widerfährt. Dass ich das irgendwie ergreifen und verstehen will. Bei Hiob ist kein Wort davon. Nichts. Aber Gott tut eines. Gott fordert ihn auf, den Blick von seinem Leid wegzulenken und sich neu auszurichten auf Gott. Das ist die Antwort, die Gott gibt. Und dann passiert es tatsächlich. In Hiob 42 lesen wir davon, da antwortet Hiob. Und er spricht dir zu dem Herrn, er sagt, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Da drückt er aus und sagt, wie blöd bin ich gewesen? Wie blöd bin ich gewesen, dass ich meinte, ich könnte es erfassen oder ergreifen? Er sagt, fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Das ist für mich sehr interessant. Bill Johnson schreibt in seinem Buch Gott ist gut, das ich sehr empfehlen kann, das mal zu lesen. Er schreibt einen sehr treffenden Satz, ich finde ihn richtig gut. Er sagt, man kann nicht den Frieden, der allen Verstand übersteigt, erlangen, bis man bereit ist, das Recht auf Verstehen aufzugeben. Man kann nicht den Frieden, der allen Verstand übersteigt, erlangen, wenn man nicht bereit ist, das Recht auf Verstehen aufzugeben. Bezeichnet. Weißt du, es ist in Ordnung, nicht alle Antworten zu haben. Und wir sollten uns davor hüten, dass wir mit unserem Drang, dass wir in allem einen tieferen Sinn sehen, dass wir damit falsche Behauptungen aufstellen. Wie grausam ist das denn eigentlich, wenn eine Familie ein behindertes Kind bekommt und dann ihnen gesagt wird, Gott wird sich schon dabei was gedacht haben. Denkst du, das ist ein Trost? Wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, ein Unglück da ist und dann vermutet man einen verborgenen Willen Gottes, Gott hat schon irgendwas damit im Sinn. Nein, hat er nicht. Denn Gott ist der Geber guter Gaben. Das sagt die Bibel uns. Und das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Wenn man Leiden krampfhaft einen Sinn geben möchte, ist das eine billige Vertröstung. Leiden an sich hat keinen positiven Wert. Die Nähe Gottes dagegen, die wir im Leiden erleben können, die ist allerdings wertvoll. Und die ist auch wichtig für unser Leben. Aber das Interessante ist, wenn wir in die Evangelien hineinschauen, Jesus spricht an keiner Stelle positiv über das Leid. An keiner einzigen Stelle. Es gibt ja auch so eine christliche Strömung, wo das Leid förmlich verherrlicht wird. Jesus macht das nicht. Jesus kämpft gegen das Leid. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir sollten uns davor hüten, dass wir versuchen, Erklärungen für Leid zu geben, wo es vielleicht gar keine Erklärung gibt. Wo man sie gar nicht herbringen kann. das Buch Prediger beschreibt diesen Zusammenhang mit dem Wort Nichtigkeit. Es ist Nichtigkeit. Ja, was, da weiß ich gar nicht, was los ist. Nichtigkeit. Hat irgendwie keinen Sinn. Ja, Paulus beschreibt, greift das auf im Römerbrief, wenn er von dieser Vergänglichkeit, die über der Schöpfung liegt, auch da kann man dieses Wort wiederfinden. Das ist nichtig, das ist irgendwie, warum? Warum ist das so? Warum gibt es das? Warum ist das in dieser Welt? Es gibt Leiden, das eigentlich keinen Sinn macht. Das gibt es tatsächlich. Aber umso stärker wird dann die Botschaft, die die Bibel hat. Und umso stärker leuchtet das auf, die Hoffnung, die uns die Bibel vermittelt. Und deswegen finde ich das so großartig. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass die Antwort oder die Wegweisung, die uns die Bibel gibt, die beste ist, die es gibt bei allen Philosophien, die wir in dieser Welt haben. Denn die Bibel gibt uns einen Ausblick. Sie gibt uns einen Ausblick. Da lesen wir in Offenbarung 21, Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist der Moment, wo alles wieder so sein wird, wie es eigentlich mal war. Sehr gut. Das ist immer noch Gottes Programm. Das ist es zwischen diesen Buchdeckeln. Da steht sehr gut am Anfang und sehr gut am Ende. Und wisst ihr was? Da steht auch sehr gut mittendrin. Und das dürfen wir nicht umdrehen. Ja, dass wir meinen, Gott wäre mittendrin irgendwie seltsam und chaotisch und würde uns hier irgendwie kaputt machen und all das. Das ist Lüge. Gott ist gut am Anfang, Gott ist gut am Ende und Gott ist gut mittendrin. Und diese Hoffnung muss uns leiten. Diese Hoffnung kann uns ein Fundament in unserem Leben geben, das wirklich etwas Tragfähiges bietet und das uns Trost gibt, selbst in den Momenten, wo wir keine Antwort finden. Das ist so wichtig. Und deswegen ist es gut, dass wir uns daran erinnern. Wir dürfen unbeantwortete Fragen haben. Und ich glaube, dass gerade die Gemeinschaft der Gemeinde der Ort ist, wo ich mit meinen unbeantworteten Fragen ankommen darf. Und wo man sich einander dient, wo man füreinander betet, wo man einander stärkt, wo man einander ermutigt, wo man vielleicht auch mal miteinander klagt. Auch das ist erlaubt. Man darf auch mal klagen. Ja, man darf auch mal einfach seine Gefühle rauslassen. Aber wenn wir gerade in der Gemeinde diesen Ort der Geborgenheit haben, wo wir ehrlich damit umgehen dürfen, wo wir es aushalten, dass wir keine Antwort haben, wo du auch nicht anfängst, vorschnell dem anderen fromme, ja, getürkte Antworten zu geben, sondern einfach sagst du, ich weine mit den Weinenden. Ich bin einfach da an deiner Seite und ich leide mit dir. Und ich erinnere dich daran, dass Gott da ist, so wie ich jetzt da bin und dass ich an deiner Seite bin. Ich glaube, wir brauchen ja solche Orte, ja, der Sicherheit und der Geborgenheit, um auch denen, die wirklich leiden, einen Ort zu geben, wo sie Hoffnung fassen können und wo ihr Herz verändert wird, ja, und sie wirklich den Blick auf das Kreuz lenken dürfen. Denn das ist die Zusage, die uns die Bibel gibt, dass nämlich Jesus mit uns ist im Leiden, dass er uns nah ist und zwar immer und überall. Immer und überall. Und ich finde, das ist eine Hoffnung. Ja, wenn die in unser Leben fällt, dann kann sie uns tragen. Dann kann sie uns Kraft geben. Dann kann sie uns ausrichten. Ja, dann kann sie ja uns stark machen. Ja, dass wir wissen, Gott ist der, der das Leid bekämpft, der dagegen angeht, der eine Antwort ist, der mir Hoffnung vermittelt, der mir ein Fundament gibt, auf dem ich stehen kann, weil seine Hand stark genug ist, mich zu tragen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen uns mit dieser wichtigen Frage beschäftigen dürfen. Und Jesus, du kennst unser Herz, du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Empfindung zu diesem Thema und du weißt auch, wer unter uns an diesem Punkt kämpft. Und Jesus, du kennst auch unsere Enttäuschung, du kennst auch unsere Verwundung. Ja, wo uns Menschen auch Dinge über unser Leben ausgesprochen haben, die uns nicht förderlich waren, sondern die uns eher noch tiefer in Verzweiflung gebracht haben. Jesus, du kennst unsere Erfahrungen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen ein Wunder in unseren Herzen tust. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Wunder tust, dass unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass sie uns nicht prägen, sondern dass dein Wort wieder neu Raum gewinnt in unserem Herzen. Und dass diese Botschaft der Hoffnung, diese Botschaft des Mitleidens, dass du uns vorlebst, ja, dass diese Botschaft, dass du der Kämpfer gegen das Leid bist, ja, dass diese Botschaft in unseren Herzen ankommt. Herr, ja, und dass wir wissen, du lässt uns niemals allein, sondern du bist unsere Stärke und du bist unser Schutz. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du jetzt das ganz tief in unser Innerstes prägst und dass du das hineinpflanzt in unser Herz. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du durch die Reihen gehst jetzt in diesem Moment, dass du dich offenbarst, dass du kommst in deiner Kraft. Es war vorhin noch so ein Impuls da, jemand hat eine Hand gesehen und in dieser Hand war Asche, war irgendwie wie Gottes Hand und dann hat ja, Gott so reingeblasen in diese Hand und die Asche ging so zurück und dann erschien dort ein Mensch. Dann war nochmal ein Pusten da auf diese Hand und plötzlich stand dieser Mensch auf und fing an zu tanzen. Vielleicht ist es ein Wort für dich. Vielleicht bist du der, der vielleicht so in seinem Leid ist, in seiner Asche sitzt und Gott sagt zu dir, ich hauche dich an. Mein Windhauch kommt in dein Leben. Mein Atem kommt in dein Leben. Meine Nähe spreche dir zu. Und diese Nähe macht dich wieder neu lebendig. Diese Nähe lässt dich aufstehen. Diese Nähe macht dich stark. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und genau so ein Wort empfangen musst, dann nutz doch diese Gelegenheit bei dem nächsten Lied, einfach dich Jesus zuzuwenden. Ihm einfach eine Antwort zu geben, dich auszuschrecken zu ihm und dich einfach anhauchen zu lassen von seinem Atem.